schönen guten Abend, guten Nachmittag. Ihr seid alle noch munter, nicht eingeschlafen. Das ist gut. Super. Ich habe mir keine großartigen einleitenden Worte überlegt. Oft habe ich so, das will ich noch sagen. Heute habe ich keine großen einleitenden Worte überlegt. das passt. Das kann, der Martin hat das vergessen, das macht er danach. wir schauen uns heute eine Geschichte im Lukas-Evangelium an. Und es ist total spannend, weil der Lukas, der das geschrieben hat, der war kein Zeitzeuge von Jesus. Also der war nicht selbst live dabei, sondern er war ein Geschichtsschreiber. Er hat das aufgeschrieben, was ihm die Leute von Jesus erzählt haben. Sozusagen das war seine erste Hand, Berichterstattung. Er war wie ein Reporter, wie ein Journalist, der sozusagen das aufgeschrieben hat, was die Leute ihm erzählt haben. Und dann gibt es wilde Spekulationen dazu, welche Herkunft er hatte, wo er den geschrieben hat. Manche gehen davon aus, dass er vielleicht sogar ein paar Jahre mit dem Paulus gemeinsam unterwegs war, weil der Lukas, der hat nicht nur das Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Und man geht auch davon aus, dass das sozusagen ein Package war, also ein Gesamtding, und irgendwann hat man dann, wo man beschlossen hat, wie man die Bibel anlegt, hat man das dann nochmal getrennt. Und es ist deswegen interessant, dass der Lukas sozusagen Zeitzeugenberichte bekommen hat, weil der Lukas hat so ein paar Eigenheiten, die ich heute jetzt nicht schaffe, alle zu erwähnen, aber zwei möchte ich highlighten. Und das war das Erste, war, dass der Lukas besonders oft Frauen erwähnt als Nachfolger von Jesus. So könnte man ahnen, dass ein paar von diesen Zeitzeugen vielleicht Frauen waren. So ein bisschen dahingestellt. So, das ist irgendwie so eigen, dass er so das erwähnt. Und das Zweite, das Lukas voll oft erwähnt, dass Jesus sehr oft gegessen hat mit Leuten. Und ich habe dann nachgedacht, ja lustig, Leute erinnern sich, mit wem sie gegessen haben, was sie gegessen haben, ob es geschmeckt hat, ob es gut war. Und das erzählt der Lukas in seinem Evangelium, dass er mit den Pharisäern gegessen hat, dass er dann mit den nicht so religiösen Leuten, mit den eher so ein bisschen am Rand stehenden, den Zolleinnehmern, den Frauen und denen, die halt jetzt nicht immer so super alles in Ordnung hatten. Und in so eine Situation hinein, finden wir dann unsere Geschichte. Und wir schauen zuerst Lukas 15, 1 bis 2. Und da steht Folgendes: Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Und auf diese Aussage hin erzählt er drei Geschichten. Jeweils über etwas, das verloren ist, aber wiedergefunden wird. Über das Schaf, über die Münze und dann über einen Menschen. Und diese Geschichte, die hören wir jetzt. Und der Stefan wird sie uns vorlesen.
Lukas 15, Vers 11. Das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Da antwortete der Diener, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Das sagte der Vater zu ihm. Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Danke, Stefan. Wir schauen heute in eine Geschichte, die, und ich möchte heute drei Aspekte hauptsächlich highlighten. Eine Geschichte über das Verlorensein, eine Geschichte über Sehnsucht, eine Geschichte über die Notwendigkeit, nach Hause zu kommen, den Stolz zu überwinden. Eine Geschichte, dass wenn man wo schläft, isst, arbeitet, dass nicht gleichzeitig auch das Zuhause ist. Und eine Geschichte von Liebe, unverdient, grenzenlos, verschwenderisch und voller Barmherzigkeit. Und da möchte ich heute mit uns hineinschauen, in diese Geschichte mit ein paar Geschichten in der Geschichte. Weil die meisten von uns, die finden sich vielleicht irgendwo selber in dieser Geschichte. Weil Gott vielleicht mit uns eben auch hier und da eine Geschichte schreibt. Geschrieben hat und sie immer noch schreibt oder vielleicht noch schreiben wird. Und ich würde gern gleich mit diesem ersten Aspekt dieser Geschichte starten, mit dem Punkt von Verlorensein. Ich finde, wenn mir jemand sagt, du bist verloren, das fühlt sich total komisch an, oder? Irgendwie kann man das, wie willst du wissen, ob ich verloren bin? Das ist irgendwie merkwürdig. Und deswegen möchte ich da ein bisschen hinschauen, was heißt es denn, verloren zu sein? Wie schaut das aus? Und der jüngere Bruder, der will raus. Der will sich emanzipieren. Der sucht die Freiheit. Der sucht das Losgelöstsein vom Elternhaus. Und er sagt, hey, ich hätte bitte gern meinen Anteil, der mir zusteht, spätestens wenn du stirbst, aber eigentlich hätte ich ihn bitte gern jetzt schon. Und er missachtet das eigentlich höchste Gebot zu der Zeit, die es damals gab, nämlich die Familienehre nicht anzugreifen, anzutasten. Die Ehre der Familie, wie die Familie dasteht, wie ich mit meinem Vater umgehe, das war sowas von heilig, das machte man nicht. Dieses so frech zu sein und zu sagen, hey, bevor du stirbst, hätte ich gern schon das, das ging eigentlich gar nicht. Aber er wollte raus. Und er tut es auch. Er verlässt sein Zuhause und er verprasst alles. Er gibt alles aus. Er hat alles auf dem Kopf. Der ältere Bruder sagt, für die Prostituierten, man weiß es nicht genau, für was er jetzt wirklich das Geld ausgegeben hat, aber er gibt es aus. Und er steht dann mit nichts mehr da. Und da, wo er ist, da gibt es auch nichts mehr. Da ist eine Hungersnot. Und es beschreibt diesen Zustand von Verlorensein. Nichts mehr haben, nicht mehr wissen, wohin. Von was soll ich essen? Es beschreibt auch irgendwo eine Sehnsucht nach etwas. Und er denkt sich, ja, ich werde schon jemanden finden und er tut es auch und er schickt ihn zu den Schweinen. Und nicht mal das darf er essen, was es bei den Schweinen gibt. Und ich stelle mir wirklich vor, dass wir dieser, vielleicht magst du dir auch das mal kurz vorstellen, dieser jüngere Sohn, der sagt, danke Vater für das Erbe, ich hau's auf den Putz, tschüss, auf Wiedersehen, ich hau's drauf. Und dann im Schweinestall sitzt. Warst du schon mal in einem Schweinestall? Wer von euch war schon mal in einem Schweinestall? Ich finde, es gibt fast nichts, was so schlimm stinkt wie ein Schweinestall. Oder? Ich finde persönlich viel ärger als ein Kuhstall. Und der ist bei den Schweinen. Der sitzt da im Dreck und darf nicht mal das essen, was die Schweine zu essen bekommen. Und ich stelle mir so vor, dass der sich total schämt. Dass der sich schuldig fühlt. Dass der sich denkt, was habe ich bloß gemacht? Wo bin ich gelandet? Und dann gibt es auch noch ein Verlorensein oder eine Art von Verlorensein, die wir beim älteren Sohn sehen. Der ist zwar nicht im Schweinestall, der ist zwar beim Vater zu Hause, der ist da, der wohnt da, der schläft da, aber vor allem tut er eins, hart arbeiten am Feld. Vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht hatten die auch einen Schweinestall, vielleicht hat er auch hart bei den Schweinen gearbeitet. Und ich würde behaupten, dass der Ältere von den beiden, auch wenn er daheim ist beim Vater, aber komplett verloren ist in seiner Pflichterfüllung, in seiner Arbeit, in seinem Gehorsamsein. Und die Rückkehr vom jüngeren Bruder, die bringt das ordentlich raus, was da schon länger in ihm geschlummert hat. Heute würde man sagen, das triggert den. Und da kommt das an die Oberfläche von seiner Haltung. Im Haus zu sein, aber nicht zu Hause zu sein. Er hätte sich die Belohnung verdient, weil er hat ja so hart gearbeitet. Er hat alles eingehalten. Er hat nichts für Prostituierte verprasst. Er hat nichts verschwendet. Er war da. Und er bekommt nicht mal die Ziege. Das ist die Oberfrechheit. Nicht mal die Ziege. Er hätte ja nicht mal ums Kalb gefragt. Nur die Ziege hätte er haben wollen. Und er ist auch verloren, weil er in seiner Selbstgerechtigkeit verloren ist. Was meine ich damit? Er glaubt, dass das, was er selbst leistet, arbeitet, gehorsam ist, an Pflicht erfüllt, das lässt ihn die Ziege eigentlich verdienen, die er dann nicht kriegt. Das, was ihm zustehen würde. Er will eigentlich auch diesen Anteil vom Vater haben, traut sich aber nicht zu sagen und arbeitet halt dafür in der Hoffnung, dass er irgendwann das dann bekommt. Er ist verloren, weil er denkt, dass die Liebe und die Zuwendung, die er eigentlich gerne hätte, dass er die durch die Arbeit und die Leistung bekommt. Das ist auch eine Art, verloren zu sein. So, wir haben eine Geschichte von Verlorensein, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben aber eine Geschichte auch von dieser Notwendigkeit, nach Hause zu kommen. Wir gehen zum jüngeren Sohn zurück, bei den Schweinen im Stall. Es stinkt. Er hat einen Moment, wo er in sich geht. Er geht in sich. Und da fällt ihm ein, dass der Vater eigentlich gar nicht so ungut ist und auch ziemlich gut drauf ist mit den Arbeitern und mit den Sklaven und Tageslöhnern da am Hof, am Feld. Und er hat einen Moment, wo seine Rückkehr beginnt. Er hat einen Moment von, hey, ich muss hier nicht bleiben, ich kann zurückgehen. Erinnert sich an den Vater. Und er denkt sich, hey, ich gehe zurück, aber nicht als Sohn, sondern als eben Arbeiter. Und er wird schon gut zu mir sein. Auch wenn ich da ankomme, ohne Schuhe, dreckig, ich stinke, ich bin voller Schuld, ich habe keinen Cent mehr in der Tasche. Aber so schlimm wird der Vater schon nicht zu mir sein, das wird schon irgendwie klappen. Irgendwer muss was holen. Vielleicht haben die auch was verloren. Wer weiß? Vielleicht haben die drei Burschen was verloren. Und ich stelle mir so vor, wie dieser jüngere Bruder dann entschließt, passt, ich gehe nach Hause. Und ich stelle mir vor, dass der nicht mit erhobenen Hauptes nach Hause geht, sondern eher mit einem so gebückt, dieser, eigentlich bin ich es überhaupt nicht wert. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht. Eigentlich bin ich der Volltrottel, der total stinkt und ohne Schuhe da ankommt. Aber er geht. Er kehrt um. Und dann treffen wir auf diese Geschichte von dieser unverdienten, grenzenlosen Liebe. Die kommt dann mit ins Spiel. Weil der Vater, der steht draußen. Und sucht den Ball. Nicht. Schau, der Ball war verloren, er wurde gefunden. Ich meine, es ist doch top. Danke fürs Mithelfen, Burschen. So, der Jüngere geht. Er macht sich auf den Weg. Und der Vater steht draußen. Und er schaut. Und er sieht ihn. Und er macht etwas Untypisches, was der Patriarch damals auch nicht gemacht hat. Er läuft zu ihm hin. Patriarchen, die sind gegangen, aber nicht gelaufen. Und er läuft zu ihm hin, er holt ihn ab. Und er sagt auch nicht, ja genau, jetzt gehst du mal in die Knie, du schlechter Sohn. Nein, er macht das alles nicht. Er umarmt ihn, er küsst ihn, er fängt ihn auf. Und der jüngere Sohn, der beginnt sich zu entschuldigen und sagt, hey, ich hab's verbockt, ich bin voller Schuld. Und es ist so, als würde der Vater ihn unterbrechen und sagt, bringt den Ring, bringt den Umhang, schlachtet das Kalb, bringt ihm Schuhe, wir haben was zu feiern. Und was mich so fasziniert, und ich hoffe, es fasziniert dich heute auch, so verschwenderisch wie der jüngere Sohn war und alles auf den Kopf gehauen hat, so verschwenderisch ist der Vater, als der Sohn zurückkommt. Er hält nicht etwas zurück. Er sagt nicht, na zuerst tust du mal 5 Vaterunser beten und Buße tun und dich bei allen entschuldigen und öffentlich dich fast kreuzigen und ich weiß nicht was alles. Nein, er macht das nicht. Er ist komplett verschwenderisch in seiner Vergebung, in seiner Annahme und in seiner Wiederherstellung. Er lässt nicht zu, dass der Sohn länger barfuß laufen geht. Er gibt ihm Schuhe. Und er lässt auch nicht zu, dass der Sohn als Arbeitskraft zurückkommt und als Diener und als minderwertig. Na, er stellt das voll wieder her. Er sagt, bringt den Ring. Das ist der Siegelring der Familie, der sagt, du bist mein Sohn. Ich freue mich, du warst weg, du warst wie tot, du warst nicht mehr da. Aber jetzt ist Zeit für die Party. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich habe nur darauf gewartet, dass wir endlich dieses Kalb schlachten können. Das habe ich gemästet, wenn du endlich wieder nach Hause kommst. So verschwenderisch ist der Vater mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Aber die Liebe vom Vater wird nicht erst bei der Rückkehr gezeigt, sondern beginnt schon am Anfang. Der Vater lässt es zu, dass der Sohn um das Erbe verlangt und er gibt es ihm. Er lässt ihm den freien Willen. Und da zeigt uns Jesus, dass die Liebe Gottes von Anfang an da ist, weil sie es zulässt, dass wir uns auch dagegen entscheiden. Aber dass sie dann immer noch da ist, wenn wir uns für eine Rückkehr entscheiden und uns dafür aufmachen. Die Liebe Gottes ist verschwenderisch von Anfang an. Und das zeigt Jesus hier am Beispiel von diesem Vater. Auch der ältere Sohn hat es notwendig, nach Hause zu kommen. Und er kommt vom Feld, wundert sich, was da abgeht. Er hört Musik, irgendwer tanzt, sind die kupft oder wie hat der gehört, dass sie tanzen, ich weiß nicht genau. Und er bleibt aber stehen. Der jüngere Bruder, der geht und er bleibt stehen und lässt sich erklären, was da los ist. Und sein Stolz, sein Vergleichen, seine Vorwürfe halten ihn davon ab, sich mitzufreuen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und ich habe mir gedacht, wie oft lassen wir uns von Stolz, von Vergleichen, von der hat das Kalb und ich nicht mal die Ziege, abhalten, uns mitzufreuen mit anderen. Mit unseren Leuten in der Church vielleicht sogar. Er lässt sich abhalten von der Party. Und er kommt nicht an. Er ist nicht zu Hause. Ich habe es eh schon gesagt, er ist da, er schläft da, er arbeitet da, aber er ist da nicht zu Hause. Und die Frage ist, schafft er es jetzt, seinen Grand zu überwinden oder nicht? Er ist irgendwie, obwohl er beim Vater ist, ist er nicht zu Hause bei der Liebe vom Vater, bei der Annahme vom Vater. Und wir sehen hier eine verschwenderische Liebe auch beim älteren Sohn, weil der Vater bleibt nicht bei der Party, der bleibt nicht beim Kalbessen. Vielleicht hat er gerade ein Filetstück, so Kalbsfiletstück ist nicht schlecht. Muss man schon sagen, oder Ron? Ist er Medium? Wäre nicht. Manche schauen nicht so begeistert, andere dafür schon. Und er merkte, einer fehlt hier. Wo ist der? Wo ist der? Das gibt's doch nicht. Und er geht nachschauen. Er verlässt die Party, er geht raus. Er holt nicht nur den Jüngeren ab, er holt auch den Älteren ab. Und er geht zu ihm. Er redet ihm gut zu. Jetzt überlegst du, jetzt tu nicht so. Ja, du kriegst eh die Ziege. Ja, morgen machen wir nochmal ein Fest. Was auch immer, was er ihm da gut zugeredet hat. In meiner Fantasie ist das zumindest so. Und er erträgt die ganzen Vorwürfe. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich war immer gehorsam, ich habe immer gearbeitet und nicht mal eine Ziege habe ich bekommen. Und er erträgt das und sagt, mein lieber Junge, das, was ich hier habe, gehört eh dir. So nach dem Motto, du hättest die Ziege eh immer haben können. Und das ist genau das, wo der ältere Sohn nach Hause kommen muss. Zum Verständnis, dass das, was der Vater hat, auch ihm zusteht. Und dass die Liebe und die Annahme nicht etwas ist, dass er sich hart erarbeiten muss, sondern dass sie verfügbar ist. Die Ziege war eh immer da. Er hätte sie einfach nehmen können. Er hätte einfach eine Party veranstalten können. Er hätte nicht warten müssen. Der jüngere Sohn kann nichts tun, um nicht der Sohn oder weniger Sohn zu sein. Und der Ältere kann noch so viel arbeiten, Pflicht erfüllen, gehorsam sein und wird deswegen nicht zum Mehrsohn. Soll ich es nochmal vorlesen? Der jüngere Sohn kann nichts tun, um nicht der Sohn oder weniger Sohn zu sein. Und der Ältere kann noch so viel arbeiten, Pflicht erfüllen, gehorsam sein und wird deswegen nicht zum Mehrsohn. Wo findest du dich heute in dieser Geschichte wieder? Findest du dich beim Jüngeren, der vielleicht gerade von Gott getrennt ist, der sagt, ich versuche es lieber alleine. Ich lasse mich auszahlen, danke. Tschü mit Ü, ich schaffe das. Vielleicht bist du aber auch der Jünger, der gerade wo feststeckt, der gerade in Not ist. Und du spürst eine Sehnsucht in dir, eigentlich heimzugehen, umzudrehen. Und vielleicht sagst du aber auch, na, ich bin prinzipiell schon mit Gott, dem Vater, unterwegs, aber manche Bereiche, da bin ich eher im Schweinestall zu Hause. Und eigentlich weiß ich nicht, ob Gott das mag, ob ich mit dem Zeug zu ihm kommen kann. Und vielleicht sind das Themen aus deiner Familie. Vielleicht hat es auch was mit deiner Sexualität zu tun. Vielleicht hat es was mit Unvergebenheit zu tun. Vielleicht Dinge, die nicht versöhnt sind über eine sehr, sehr lange Zeit. Du denkst, ich weiß nicht, es ist wie so ein Abstellraum, wo man sich denkt, na da lasse ich Gott lieber. Das stinkt zu viel, da sind die Füße zu dreckig. Da ist zu viel Mist, da ist zu viel, lieber nicht. Und vielleicht scheint aber dein Verlorensein auch so aus, dass du dir denkst, ich bete, ich gehe jeden Samstag in die Church, ich bin in einem Team, aber ich habe den Durchbruch immer noch nicht gesehen. Und ich habe die Heilung immer noch nicht. Und ich bin immer noch gleich Single. Und meine Ehe ist immer noch gleich schlecht. Und du denkst, ja, wozu mache ich das alles eigentlich? Mir steht jetzt endlich mal mein Durchbruch zu. Die Ziege steht mir zu. Und dein Verlorensein ist eben in dieser Pflichterfüllung und dass du denkst, hey, umso mehr ich tue, umso mehr bin ich Sohn oder Tochter. Und das Team kann zu mir auf die Bühne dazukommen. Wisst ihr, es gibt ein Narrativ in der Bibel, ein Erzählmuster. Und dieses Erzählmuster ist von einem Zuhause. Und die ersten Menschen, die hatten ein perfektes Zuhause, nämlich den Garten Eden. Und da ist eben dieses Ding passiert von, ich kann das auch ohne Gott. Ich höre da lieber nicht auf ihn, ich schaffe das alleine. Und sie haben das Zuhause verloren. Und das, was Gott seitdem gemacht hat, ist immer wieder der Versuch, seine Menschen nach Hause zu holen, zu sich und mit sich zu versöhnen. Und diese Geschichte geht durch die ganze Bibel hindurch. Das ist ein Erzählmuster, ein Narrativ. Wenn er zu Abraham sagt, hey, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, ist das das Narrativ von komm nach Hause. Wenn er zu Abraham sagt, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne, ist das ein Narrativ für die Liebe des Vaters, der was Gutes hat. Wenn er das Volk Israel, das in Gefangenschaft in Ägypten ist, hinausführt und sagt, ich will euch in das Land führen, ist das das Ziel, dass Gott seine Leute nach Hause holt. Er will sie heimholen. Er will nicht, dass sie in Gefangenschaft sind. Er will nicht, dass sie eine Sklavenmentalität haben. Er will sie zu Söhnen und Töchtern machen. Und dann geht's weiter. Er will, dass sie diesen Wohnort einnehmen. Es hat übrigens recht lange gedauert, einige Jahrzehnte, weil manche haben sich dann doch nicht getraut, das zu Hause einzunehmen. Aber das ist irgendwann mal Stoff für eine andere Predigt. Aber irgendwann schaffen sie es und sie sind in diesem Zuhause. Und irgendwann landen sie wieder in Gefangenschaft. Und Gott ist wieder daran, sie heimzuholen und ein Zuhause zu schaffen für sie. Und diese Geschichte geht bis ins Neue Testament, wo Jesus gekommen ist, um uns ein Zuhause beim Vater zu schaffen, um uns heimzuholen, um uns rauszuholen von unserem Sklaven, wir dienen allen anderen Dingen, aber wir sind nicht frei, wo er uns einlädt, nach Hause zu kommen, in seine Versorgung, in seine Liebe, in seine Annahme. Und das werden wir bald zu Ostern feiern, weil das ist das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, dass er uns versöhnt, einen Weg schafft, um nach Hause zu kommen, um gefunden zu werden. Für die Ewigkeit. Gefunden zu werden für eine Ewigkeit. Weißt du, die Tür ist heute offen und Gott wartet auf dich. Der Vater, der kommt heute zu dir. Vielleicht sagst du, ich möchte heute umdrehen. Wo ich vor 14 Jahren nach Wien gezogen bin, hatte ich kein Smartphone. Es gab noch fast keine Smartphones. Unvorstellbar. Und ich war dieses Mädel von dem Bergdorf und ich war planlos ein bisschen in Wien. Und mein Handy hatte auch kein Internet. Und ich habe dann immer auf Zetteln aufgeschrieben, wo ich wie umsteigen muss. Und habe dann Google Maps auf Handy irgendwie nachgemalt. Und dann bin ich durch Wien gefahren und ich war manchmal sowas von lost. Und ich hatte immer zwei Möglichkeiten. Entweder rufe ich meine Mitbewohner an, du, ich stecke da gerade fest, ich weiß nicht, welche S-Bahn muss ich nehmen, hält die auch in Meidling oder am Praterstern, ich habe keine Ahnung, das geht alles so schnell. Oder aber, ich bin einfach zurückgefahren. Und ich kann mich einmal erinnern, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich bin bei einer Endstation gelandet. Ich bin ausgestiegen. Und ich habe gedacht, wo bin ich hier? Ich hatte keine Ahnung, wie ich da warum habe ich überhaupt verpasst, auszusteigen? Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ach, passt, ich steige einfach wieder ein und fahre zurück. Und dann steige ich aus, gehe über die Straße und dann kann ich wieder umsteigen. Passt, gut. Und ich glaube, für manche von euch ist es heute Zeit, einfach wieder einzusteigen und zurückzufahren. Einzusteigen und zurückzufahren. Dass da, wo du gelandet bist mit deinen Themen, die vielleicht sich wie Schweinestall anfühlen oder du fühlst dich komplett abgewendet von Gott, ist heute die Zeit, einzusteigen und zurückzufahren. Oder wenn du denkst, hey, ich bin verloren, weil ich bin nur in Pflichterfüllung gehorsam und ich bin sowas von gefangen in dem und erwarte gewisse Dinge von Gott, die aber Gott so nicht ist, steige ein und kehr um. Steige ein und kehr um. Und wir werden uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, während wir ein Lied gemeinsam singen, du es auf dich wirken lassen kannst, wo so wie der jüngere Sohn sich diesen Moment genommen hat. Er hatte einen Moment. Er hatte einen Moment in diesem Schweinestall. Und ich lade dich ein, jetzt diesen Moment zu nehmen. Vielleicht magst du deine Augen schließen, weil du dich dann besser konzentrieren kannst. Geh in dich und spür nach, wo du heute in dieser Geschichte bist. Spür nach, ob du einsteigen musst und zurückfahren. Spür nach, ob du wie der Ältere bist, der so leer von Gnade ist. Und ich glaube, dass Gott dich heute zurückholt, dass er auf dich wartet. Ich glaube, dass Gottes Gnade da ist, um dich auszufüllen, dass da, wo die Gnade leer ist, wo die Liebe leer ist, für dich selbst und für andere Menschen, dass der Vater sie heute auffüllen möchte. Nimm an dir ein paar Momente Zeit. Wir nehmen sie. Komm nach Hause. Der Vater wartet auf dich.